Bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich noch kurz beten. Lieber Gott, ich danke dir für diesen ersten Advent. Ich danke dir für den Gottesdienst, den wir feiern dürfen und für unsere Gemeinschaft hier. Und ich danke dir für dein Wort, Herr, was wir jetzt betrachten wollen. Lass dieses Wort in uns lebendig werden. Amen. Ja, erster Advent. Die erste Kerze brennt. Wir können das alle sehen und wir haben es auch schon ein paar Mal gesagt. Kerstin hat es auch schon in der Anmoderation gesagt. Erster Advent und da gehört natürlich dieses wunderbare Lied, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, gehört natürlich ganz unabdingbar zu diesem ersten Advent. Wir kennen diese Lieder, wir singen sie unser Leben lang sozusagen, aber ganz häufig ist es so, dass wir uns gar nicht so viel Gedanken machen über diese Lieder, wo kommen die eigentlich her? Und deswegen möchte ich eigentlich nochmal zurückgehen auf dieses Lied, was wir auch gerade gesungen haben, und so ein bisschen den Hintergrund dieses Liedes beleuchten. Gedichtet hat es ein Pfarrer, Georg Weißel, und zwar schon im Jahre 1623. So ein altes Lied haben wir gerade gesungen, 1623. Das ist die Zeit, wo die Männer noch richtig lange Haare hatten. Die sahen alle aus wie so Altrocker, weit ausladende Gehröcke getragen haben, Stiefel und große Hüte. Also eine komplett andere Zeit. Die kennen wir heute vielleicht noch aus historischen Filmen und so weiter. Und dieser Georg Weißel war Pfarrer in Königsberg. Und zwar im Stadtteil Altrossgarten. Und da wurde eine neue Kirche gebaut und er war der erste Pfarrer dieser neuen Kirche in Altrossgarten. Das ist ein Stadtteil von Königsberg. Und für diese Eröffnung, für diese Einsegnung dieser neuen Kirche 1623 hat er dieses Lied gedichtet. Das kann man sich gut vorstellen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Eine neue Kirche, die Kirchtüren werden aufgeschwungen und man marschiert ein. Diesen Text hat er nicht frei erfunden, sondern dieser Text hat einen biblischen Bezug. Und zwar bezieht er sich auf einen Vers aus Psalm 24. Und da heißt es folgendermaßen, machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der Herr der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Dieser Psalm wurde in der jüdischen Gemeinde immer am ersten Tag der Woche gesungen und erinnert wiederum an die israelische Geschichte, an den Einzug der Bundeslade in den Tempel. Also ein großes Programm, was hier hintersteht und was Georg Weißel dann für seine Liedkomposition mitverwendet hat. Die frühe christliche Gemeinde hat dann, und das haben wir in der letzten Strophe dann auch gesungen, hat diesen Inhalt, diesen Einzug dann sehr schnell auf den Herrn Jesus gedeutet und auf den Kontext, und so haben wir es auch gesungen, dass alle Mächte dieser Welt ihre Türen öffnen müssen, um den Herrn Jesus einzulassen. Und wir waren eben auch aufgefordert, unsere Herzen zu öffnen, um den Herrn Jesus einziehen zu lassen. Und genau das hat eben auch Pastor Weißel genauso gesehen und deswegen so gedichtet. Das war jetzt sehr schön und sehr harmonisch. 1623. Die Historiker unter uns, gibt nicht so viele, aber einer schmunzelt mich schon an, die Historiker unter uns würden aufmerken und sagen, 1623, da war doch was, 1623.
Krieg, Tod und Pest.
Danke, Stefan. Krieg, Tod und Pest. Es tobte der 30-jährige Krieg, 1618 bis 1648. Es ist das Urtrauma Mitteleuropas und mindestens unserer deutschen Geschichte, das Urtrauma. Wir haben zwei Weltkriege, die uns traumatisiert haben, aber dieser 30-jährige Krieg ist das Urtrauma. Es gibt Landstriche in Deutschland. Deutschland hat es zu der Zeit noch gar nicht gegeben. Es gab eine Vielstaaterei, aber es gibt Landstriche in Deutschland, wo 66% der Bevölkerung ausradiert worden ist. Es ist unvorstellbar. Viele, die mal versuchen, so eine Ahntafel aufzusetzen, die werden im Grunde genau da 1630 ungefähr an ein Ende kommen, weil danach gibt es nichts mehr oder davor. Das reißt dann ab. Also, dieses Lied, was uns natürlich auch gerne und gut anheimelt, ist in einer Zeit entstanden, die ganz, ganz furchtbar war. Und es konnte eigentlich nur deswegen entstehen und es konnte nur deswegen in Königsberg diese Kirche gebaut werden in dieser Zeit, weil dieser ganz östliche Teil des damaligen Deutschlands gerade nicht vom Krieg betroffen war. Dieser Dreißigjährige Krieg ist marodierend durch die deutschen Lande gezogen und es gab Bereiche, da war alles gut und es gab Bereiche, da ist eben, wie gesagt, fast die gesamte Bevölkerung ausgerottet worden. Und zwar nicht nur durch den Krieg, sondern auch durch Seuchen, durch Krankheiten und die Pest natürlich, die das mit sich zieht. Also eine ganz schlimme Zeit. Und in diese schlimme Zeit hinein dichtet Georg Weißel dieses Lied. Warum steige ich mit diesem Lied und dieser Geschichte ein? Das hat natürlich einen Bezug zu unserem Text, könnt ihr schon ahnen. Ich möchte heute predigen über den Propheten Jeremia und das ist eigentlich der Perikopentext. Das heißt, ich habe mir diesen Text nicht ausgesucht, sondern es ist der Text, der für diesen Sonntag vorgesehen ist. Und zwar Jeremia 23 und in der Perikope sind dann die Verse 5 bis 8 angegeben und die lese ich auch gleich, möchte aber noch ein ganz bisschen was zu diesem Buch, diesem Jeremia-Buch erzählen. Denn es ist immer gut, wenn wir über ein Buch oder über einen Text uns auseinandersetzen und darüber nachdenken, dass wir wissen, worüber reden wir denn eigentlich. Interessant ist, das wusste ich gar nicht, das habe ich jetzt gelernt, als ich die Predigt vorbereitet habe, ist, dass das Jeremia-Buch zu den längsten Büchern der Bibel gehören. Wusste ich gar nicht, die meisten von euch wahrscheinlich auch nicht. Also wir haben es hier mit einem sehr bedeutenden prophetischen Werk zu tun im Alten Testament. Und Jeremia gilt sehr wohl als der Autor dieses Textes, aber er hat ihn nicht niedergeschrieben. Und das sagt uns das Jeremia-Buch eben auch, das können wir im 36. Kapitel nachlesen. Jeremia hat einen Schreiber beauftragt, das ist der sogenannte Schreiber Baruch, und dem hat er dieses Buch diktiert, und zwar mehrmals, denn dieses Jeremia-Buch wurde niedergeschrieben und dann an den damaligen König weitergereicht, als Botschaft von Gott, lieber König, lies das durch, Gott hat dir was zu sagen. Und der damalige König, der hat diese Rolle, diese Schriftrolle zerrissen. Hat er gesagt, brauche ich nicht, lese ich nicht, Gott kann mir mal gestohlen bleiben. Deswegen ist dieses Buch mehrmals aufgeschrieben worden, immer wieder mit dem Versuch, es dem König weiterzugeben. So ein Schreiber ist nicht einfach so eine Tippse, sondern ein Schreiber zur damaligen Zeit hatte ein sehr, sehr hohes Ansehen. Es war ein Mann, es waren Männer in der Zeit, der ein hohes intellektuelles Ansehen hatte und auch gesellschaftlich hoch angesehen war. Es waren gelehrte Menschen, die wirklich auch ein gutes Standing in der Gesellschaft hatten. Der Prophet Jeremia und diese ganze Niederschrift dieses Buches geschah im 7. und jetzt müssen wir rückwärts rechnen, weil wir die Zeitrechnung vor Christus betrachten, vom 7. bis zum 6. Jahrhundert vor Christus. Genauer gesagt werden als Zahl, als Lebensdaten für den Jeremia 626 bis 586 vor Christus genannt. Und interessant ist, und das hat was auch mit dieser Persönlichkeit des Jeremia zu tun, wenn wir mal mitrechnen, ich bin da jetzt nicht so gut im Rechnen, aber ich habe es mir aufgeschrieben, dann merken wir, dass das genau 40 Jahre sind, diese Lebensdaten. Und ihr wisst, dass die Zahlenangaben in der Bibel oft auch eine große symbolische Bedeutung haben. Diese 40 Jahre erinnern uns an die 40 Jahre des Volkes Israel in der Wüste. Und natürlich ist es die Zahl der Prüfung. Überall, wo die 40 vorkommt, steht immer was dahinter, ein Gedanke wird transportiert. Hier geht es auch um eine Zeit der Prüfung, der Not, des Konfliktes und so weiter. Und das ist eigentlich auch Programm für den Jeremia. Von daher dürfen diese Lebensdaten jetzt nicht so biografisch sehen. Der hat in dieser Zeit gelebt. Ob das genau die Zeit ist, weiß ich nicht. Sondern im Grunde wird damit eben auch ein prophetisches Programm mittransportiert. Dieser Mann hat es nicht leicht gehabt im Leben. Und Jeremia hat als Prophet auch in einer Zeit gewirkt, die sehr, sehr traumatisch war. Von daher ist diese Parallele zum Dreißigjährigen Krieg und unserem guten Georg Weißel, Pastor Weißel, gar nicht so ganz an den Haaren herbeigezogen. Es ist eine Zeit großer traumatischer Umbrüche für Israel, denn Israel gibt es zu dieser Zeit überhaupt gar nicht mehr. Israel ist geteilt, schon lange, schon 100 Jahre, und es gibt nur noch von diesem Staat Israel gibt es nur noch ein Rudiment, den Staat Juda mit Jerusalem. Und da wirkt Jeremia. Das eigentliche Israel ist längst, und jetzt erinnert das so ein bisschen an die Predigt von letzten Sonntag, da haben wir von Jona gehört, ihr erinnert euch. Und da wurde von den schlimmen Assyrern erzählt. Ihr erinnert euch hoffentlich. Ist schon längst Teil des assyrischen Großreichs. Israel gibt es nicht mehr. Aufgelöst. Es sind einzelne Provinzen, die gehören aber zu Assyrien. Das heißt, es gibt eh nur noch einen Restteil von Israel, das ist nämlich Juda. Die Assyrer, haben wir letzte Woche schon gehört, galten als brutal. Und das Interessante bei denen ist, die haben eine ziemlich moderne Politik gemacht. Die ist bis in unsere Zeiten, wird die immer noch angewandt, weil die so destruktiv erfolgreich ist. Sie haben nämlich einmal schlimme Sachen gemacht, aber die haben da auch Propaganda mitgemacht. Das heißt, die haben das nicht nur getan, die haben das auch nach außen getragen. Diese Terrorpropaganda können wir heute unter anderem im British Museum noch sehen. Da gibt es wunderbare Steinreliefs, tolle Arbeiten. Was darauf abgebildet ist, ist nicht so schön. Da kann man nämlich sehen, wie die diese Menschen versklavt haben, deportiert haben, abgeschlachtet haben, was auch immer. Aber das war eben auch Propaganda. Leute, wer sich mit uns anlegt, hat das zu befürchten. Das ist die Botschaft dahinter. Und eines dieser Konzepte, der politischen Konzepte dieser Assyrer, war auch das Konzept der Deportation. Das heißt, die gesamte Bevölkerung Israels ist einfach verhaftet worden und deportiert worden. Weg aus Israel nach Assyrien. Wir kennen das, Jona, Ninive, lalala, ne? Also die ganzen alten Geschichten. Da leben die jetzt. Und es gibt heute, kennt ihr diesen Begriff der oberen 10.000? Habt ihr das schon mal gehört? Die oberen 10.000, wenn man sagt, also das sind die wichtigsten Leute im Staat, gesellschaftlich die reichsten, die tollsten, sind die oberen 10.000, High Society. Das ist ein biblischer Begriff. Diese oberen 10.000 sind nicht genau diese Menschen, diese Bevölkerungsgruppe, die Assyrer im Blick hatten für die Deportation. Die wollten die wichtigen Leute, die einflussreichen Leute, rausnehmen aus der Gesellschaft, aus dem Staat und zerstreuen in alle Winde. Da kommt das eigentlich her. Haben wir wieder was gelernt für die nächste Party Smalltalk. Können wir was damit anfangen. Also, eine knallharte Politik, die bis heute Verwendung findet. Und es geht letztlich darum, die ethnische Identität eines Volkes zu zerstören. Die werden aufgelöst, abgewickelt. Aber, und das Besondere ist jetzt, das ist die Besonderheit auch für die Zeit des Jeremia. Im 7. Jahrhundert vor Christus bricht diese assyrische Vormachtstellung und es gibt eine neue Supermacht in diesem ganzen Machtspiel zwischen Ägypten und heutigen Iran, Irak. Und das sind die Babylonier. Die Babylonier wickeln entsprechend die Assyrer ab und ja, Babylon wird sozusagen die neue Superstadt. In all diesem Hin und Her zwischen diesen Machtblöcken Ägypten, Babylonien, Assyrien, lalala, ist Juda völlig machtlos, völlig unbedeutend. Sie sind eingequetscht zwischen den Supermächten. Und das Einzige, was sie überhaupt nur machen können, ist zu gucken, dass sie irgendwie überleben und so eine Wackelpolitik machen, ist ja klar, zwischen den Supermächten, um nicht selber auch noch platt gemacht zu werden. Nach dem Sieg, also die Babylonier, die neue Superpower macht, die legen sich dann mit der anderen Supermacht an, die Ägypter, das sind die mit den Pyramiden und Pharao und so weiter. Die führen auch wieder Krieg und 602 besiegen die Babylonier sogar die Ägypter und werden damit zur größten Weltsupermacht und herrschen über ganz Kleinasien. Das ist so die damalige Welt sozusagen. In diesem Machtvakuum, wo sich die großen Rivalen miteinander abarbeiten oder aneinander abarbeiten, gelingt es trotzdem dem König Joachim, eine besondere Reform für Juda und Jerusalem zu entwickeln, eine kultische Reform. Und es geht um zwei Dinge, die nachhaltig auch in der Geschichte Israels von großer Bedeutung sind. Nämlich einmal, man spricht von der Kultreinheit, einmal, dass die 10 Gebote des Mose hier eine ganz besondere Bedeutung kriegen, nämlich, es wird uns verwundern, aber dass es diese Aussage ist, es gibt nur einen Gott. Es wird nochmal ganz klar gesagt, es gibt nur einen Gott, also der Monotheismus wird hier nochmal zusammen mit den 10 Geboten ganz, ganz maßgeblich in den Vordergrund geschoben. Und die Kulteinheit, immer die Kultreinheit, jetzt die Kulteinheit, der Tempel in Jerusalem wird damit gleichzeitig ausschließlich zum zentralen Kultort. Also, wer diesem einen Gott in Israel, Juda dienen möchte und diesem einen Gott begegnen will, der muss in den Tempel von Jerusalem kommen. Das ist was Neues, was ganz Besonderes. In dieser Zeit weissagt nun Jeremia und er spricht in politisch tragischen Zeiten hinein, und verkündet trotzdem keine frohe Botschaft, sondern weiterhin Unheilsprophetien. Und ich sagte schon, Jeremia war kein gut gelittener Mensch, auch gesellschaftlich nicht. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man in so schlimme Zeiten dann auch noch von Gott weissagt und Unheil weissagt, das mag keiner mehr hören. Wir können das ein bisschen spüren, wenn wir jetzt an unsere Corona-Zeit denken. Ich glaube, die meisten von uns können es auch bald nicht mehr hören und jeder hofft, hoffentlich ist es bald mal vorbei. Man macht sich nicht beliebt, wenn man ungeliebte Wahrheiten ausspricht. Und das gilt auch für den Jeremia. Und er, jetzt komme ich endlich zum Text, verkündet in Jeremia 22, 29 und 30 an den König Joachim. Und ihr könnt euch vorstellen, dass der stinkesauer war und deswegen eben auch diese Rollen verbrannt und zerrissen und vernichtet hat. Land, 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 höre, was der Herr sagt. In der Liste des Königs schreibt unter den Namen dieses Mannes kinderlos, hatte sein Leben lang nur Misserfolg. Denn keinem seiner Nachfolgen wird es gelingen, sich auf den Thron Davids zu setzen und wieder über Juda zu herrschen. Ich, der Herr, sage es. Wenn das ein Zeugnis ist von Gott, dann kann man einpacken. So viel steht fest. Und dann folgt der Text, der für heute, für den ersten Advent, als Perikopentext vorgesehen ist. Und ich lese weiter Jeremia 23, die Verse 5 bis 8. Der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich aus der Nachkommenschaft Davids einen Mann berufe, der dem Namen Davids wieder Ehre macht. In Klammern, und das wird nicht der amtierende König sein. Er wird als König verständig und gerecht regieren, weil er sich an die Weisungen Gottes hält. Dann wird das Volk von Juda vor Feinden sicher sein und auch das Volk von Israel wird in Frieden leben. Dieser König wird den Namen tragen, der Herr ist unsere Rettung. Ja, der Tag kommt, sagt der Herr, an dem man beim Schwören nicht mehr sagen wird, so gewiss der Herr lebt, der die Israeliten herausgeführt hat aus Ägypten, sondern so gewiss der Herr lebt, der die Israeliten herausgeführt hat aus dem Land im Norden und aus all den anderen Ländern, in die er sie fortgetrieben hatte und der sie zurückgebracht hat in ihr Land, damit sie dort wieder wohnen. Was damit gemeint ist, wissen wir jetzt. Das hat mit diesen Deportationen zu tun und den Menschen, die eben unter den Assyrern und Babyloniern in die Gebiete des heutigen Iran und Irak deportiert worden sind. Die Prophezeiung Jeremias weist über bevorstehende politische Entwicklung hinaus, in deren Verlauf auch Juda von den Babyloniern erobert und der Tempel vernichtet werden wird. Gott sagt durch Jeremia, auch wenn von Gottes Volk nichts mehr auf der politischen Landkarte übrig bleibt, wird er den Nachkommen Davids die Treue halten. Und interessant ist, dass sich diese Prophetie politisch schon knapp 100 Jahre erfüllt. 100 Jahre später. Da werden wir dann auch nochmal, glaube ich, nächste Woche von hören. Dazu aber später. Mit den Persern betritt eine neue Supermacht die Weltbühne. Wir haben jetzt die Assyrer kennengelernt, die sind von den Babyloniern wegkassiert worden. Jetzt gibt es wieder eine neue, nämlich die Perser, eine neue Supermacht, die Babylonier absolvieren werden. Mit den Persern betritt eine neue Supermacht die Weltbühne, besiegt die Babylonier und Ägypter und übernimmt die Vorherrschaft in Kleinasien. Und das ist interessant, ein Jahr später schon, dürfen die ersten Judäer aus der Verbannung zurück nach Jerusalem in die babylonisch, jetzt persische Provinz Jehudit, so heißt Juda auf babylonisch-persisch. 520 bis 515 vor Christus wird der zweite Tempel wieder aufgebaut und geweiht. Und aus dieser Zeit berichtet auch der Prophet Sacharja, von dem übrigens heute das Losungswort für den ersten Advent auch stammt. Sacharja 9, und da lese ich ganz kurz den Losungstext auch, Vers auch. Da heißt es: Freue dich, du Zionsstadt, jubelt laut, ihr Bewohner Jerusalems, euer König kommt. Er bringt das Recht und die Rettung. Und doch ist er nicht hochmütig, er reitet auf einem Esel, ein einfacher Esel ist sein Reittier. Also das, was Jeremia prophezeit hat, ist 100 Jahre später eingetreten und unter einem persischen König, der sozusagen von den damaligen gottesfürchtigen Menschen Israels auch als Werkzeug Gottes durchaus betrachtet wurde. Das heißt, in der Betrachtung der Geschichte haben die Menschen sehr wohl auch die große Politik betrachtet als etwas, was Gott als Gestaltungswerkzeug benutzt. Und so formulierte Sacharja. Nun haben wir heute den ersten Advent und ich habe euch ganz viel über alte Geschichte und Israel erzählt. Und ich möchte die Frage stellen, die habe ich mir gestellt, aber vielleicht habt ihr euch die auch schon gestellt. Warum betrachten wir ausgerechnet im Advent alttestamentarische Prophetenworte? Kann man ja fragen. Advent oder auch im Sinne des Wortes Ankunft, und das meint Advent, fokussiert unseren Blick als Christen heute auf die Geburt Jesu. Und dabei machen die Evangelisten Matthäus und Lukas in ihren Berichten sehr deutlich, dass sich in Jesus die Segenslinie vom Herrschergeschlecht Davids bis hin zur Geburt Jesu fortsetzt und damit die Verheißung eines gerechten, von Gott gesandten Königs in Jesus Christus erfüllt. Und wenn ihr gerade aufgepasst habt bei dem Sacharja-Text, wenn da steht, dieser König kommt auf einem Esel, dann haben wir natürlich sofort Bilder aus den Evangelien vor Augen. Jesus, der auf dem Esel nach Jerusalem einreitet, Hosianna rufen die Leute. Das sind zutiefst biblisch-christliche Bilder, aber diese Bilder haben ihre Wurzeln auch im Alten Testament, 500, 600 Jahre vor Christus. Die Überschrift zum ersten Kapitel des Matthäus-Evangeliums lautet: Jesus, das Ziel der Geschichte Israels. Und da heißt es: Sie, in Klammern Maria, wird einen Sohn bekommen, den sollst du, in Klammern Josef, so spricht der Engel zu den beiden, Jesus nennen. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Dies geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hat. Das heißt, dieser Gedanke, dass die Prophetien aus dem Alten Testament in Jesus weiterleben und erfüllt werden, ist auch Botschaft der Evangelisten und hier Matthäus. Ihr könnt das nachlesen, Matthäus 1, Verse 21 und 22. Dabei bezeugen die Evangelisten, dass der lebendige und lebendig machende Gott in Jesus Christus selbst wirkmächtig wurde. Damit bekommen die prophetischen Texte des Alten Testaments eine neue, eine christliche Deutung. Mit der Erfüllung der prophetischen Verheißung führt Gott in Jesus seine Zusagen ans Ende. Wir sind eingestiegen mit den Gedanken zur Zeit Georg Weißels, macht hoch die Tür, 30-jähriger Krieg, Stichworte. Und wenn wir Geschichte betrachten, dann können wir, glaube ich, zusammen mit Theodor Fontane, ein großer deutscher Dichter, Reisereporter, Buchautor, Romancier, können wir mit Theodor Fontane sagen, Blut gehört zum Kitt der Weltgeschichte. Und das gilt nicht nur für unsere Geschichte oder für die Weltgeschichte, wie wir sie im Moment auch beobachten, sondern es gilt vor allen Dingen auch für die Geschichte Israels und Judas. Geschichte wird über weite Strecken von Gewalt in Form von Kriegen, Völkermorden oder auch Attentaten bestimmt. Und das können wir in der Bibel quer durch lesen. Und eins muss man ganz deutlich sagen, aus der Sicht der Historiker sind die biblischen Geschichten, die biblische Geschichte, unsere Bibel, unbedeutende Randnotizen der großen Weltgeschichte. Wen interessiert das? Wenn wir an die Schule denken, Schulunterricht, Geschichtsunterricht, was wird da durchgenommen? Die Ägypter, die Griechen mit den Göttern, die Römer. Das war's. Haben wir noch was? Habe ich was vergessen? Ich glaube, das war es, so die drei Dinger. Und die werden auch im Schweinsgalopp werden die immer durchgezogen. Stefan, du machst das anders, das weiß ich, aber meine Erfahrung ist das und unsere ja auch. Wir haben ja zusammen die Schulbank gedrückt. Der Blick auf den Propheten Jeremia macht jedoch eine ganz besondere Qualität der Heilsgeschichte Gottes deutlich. Der lebendige Gott Jahwe benötigt keine politische Macht. Er benötigt keine Potentaten und Herrscher als Garanten seiner Macht und Wirksamkeit. Im besten Falle gebraucht er sie, um durch sie seine Geschichte fortzuschreiben. Für Gottes Berufung gilt das Gegenteil. Die Menschen, die Gott zu Propheten macht, sind in der Regel gesellschaftlich wenig repräsentativ und menschlich oft ungeeignet. Ihr erinnert euch an Jona letzte Woche Sonntag, da war das ziemlich krass ausgedrückt worden. Das Gleiche gilt auch für Jeremia. Und wir können das nachlesen, Jeremia 1, Vers 6, wo Gott Jeremia beruft als Propheten und Jeremia sagt, ich, in Klammern Jeremia, werte ab, ach mein Herr und Gott, ich kann doch nicht reden, ich bin doch noch zu jung. Kennen wir das? Was hat denn Mose gesagt, als er berufen wurde? Genau das gleiche Ding. Ich kann doch nicht reden, ich kann es nicht, nimm einen anderen, die sind doch viel besser. Ich bin doch nur so ein kleines Würstchen, ne? So. Ich bin noch zu jung, sagt hier Jeremia, ganz witzig. Und wenn man das im Hebräischen liest, was ich nur durch Sekundarliteratur weiß, denn ich kann kein Hebräisch, dann steht da Nerat oder Nahor benutzt er als Begriff. Und das heißt viel mehr als noch zu jung. Es heißt so viel wie, ich habe nicht das Soziale, ich habe nicht das gesellschaftliche Ansehen für diesen Posten, für den du mich da berufst. Aber obwohl Gott diesen sehr merkwürdigen Weg geht mit der Erwählung seiner Menschen, finde ich es besonders bemerkenswert. Für uns ist das immer so selbstverständlich. Aber ich finde es besonders bemerkenswert, dass wir heute im Jahre 2021, und jetzt unterstreiche ich nach Christus, am ersten Adventssonntag eine Geschichte aus dem 6. Jahrhundert vor Christus betrachten. Und ich glaube, das zeigt uns in aller Deutlichkeit, dass Gott trotz seiner aus menschlicher Sicht sehr unorthodoxen Art und Weise zu wirken an sein Ziel kommt. Wer von uns liest heute ägyptische Texte, babylonische Texte, assyrische Texte, altpersische Texte? Niemand. Aber wir haben die Bibel. Wie kostbar ist das, dass wir in der Bibel diese Geschichte, die von der Weltgeschichte nie betrachtet wird, immer noch haben und nachlesen können und damit Heilsgeschichte Gottes lesen können. Paulus formuliert diesen unorthodoxen Weg Gottes sehr provokant im 1. Korintherbrief 1, 25 bis 28. Gott handelt gegen alle Vernunft und ist doch weiser als Menschen. Gott zeigt sich schwach und ist doch stärker als alle Menschen. Schaut doch euch selbst an, Geschwister, und da nehme ich mich mit rein. Wen hat Gott denn da berufen? Kaum einer von euch ist ein gebildeter oder mächtiger oder angesehener Mensch. Gott hat vielmehr die Einfältigen und Machtlosen ausgesucht und die Klugen, um die Klugen und Mächtigen zu demütigen. Er hat sich die Geringen und Verachteten ausgesucht, die nichts gelten, denn er wollte die zu nichts machen, die vor den Menschen etwas sind. Und da hat Paulus sich selbst auch mit hineingenommen. Ich komme zum Schluss. Advent erinnert uns heute daran, dass Gott an seinen Verheißungen festhält. Auch wenn die große Weltpolitik von Gott wenig Notiz nimmt, handelt Gott. Unauffällig, unbemerkt, durch kleine Leute wie dich und mich. Damit bleibt Gott unberechenbar, lässt sich nicht festlegen. Als Liebhaber der kleinen Leute ist er nach wie vor unterwegs, um uns zu sagen, und das wäre Teil der Weihnachts- und Adventsbotschaft auch, Liebe ist stärker als Hass und Barmherzigkeit ist wirkmächtiger als alle weltliche Macht. Ihr erinnert euch, die Jahreslosung für dieses Jahr geht genau auf diese Barmherzigkeit ein. Seid barmherzig, so wie Gott barmherzig ist. Von diesem Gott König dichtet Georg Weissel in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges sein Lied, macht hoch die Tür. Und ich möchte jetzt zum Schluss nochmal die dritte Strophe zitieren. Und ich glaube, es wird uns deutlich, warum es Georg Weissel so wichtig war, das so zu dichten, aber auch welche starke Botschaft, geistliche Botschaft in diesem Lied drinne enthalten ist. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat, diesen König Jesus. Wohl allen Herzen insgemein, da dieser König ziert ein. Er ist die rechte Freudensonne, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Troster, früh und spät. Amen.